NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
28. Februar 1983. Das Bundeskleingartengesetz wird erlassen.
Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 6, zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Bundeskleingartengesetzes, Drucksache 1900.
Das wurde aber auch Zeit. 1979 hatte das Bundesverfassungsgericht die bislang geltenden kleingartenrechtlichen Bestimmungen für nichtig erklärt und den Gesetzgeber zu einer Neuregelung aufgefordert. Bis es soweit war, hat es ganze 4 Jahre gedauert. 4 Jahre, in denen der deutsche Kleingärtner um seine Laube und den geliebten Garten bangte. Und als das Gesetz am 28. Februar 1983 erlassen wurde, hörte es mit den Sorgen nicht auf. Einige Kleingärtner malten sich aus, wie demnächst Kontrolleure durch die Parzellen schleichen und mit Zollstock nachmessen könnten, ob Heckenhöhe und Grundfläche der Lauben auch keinen Millimeter vom neuen Sollwert abweichen. Ob sie auch gesetzesgemäß auf die Humustoilette gehen und den Wasserkocher aus der Laube verbannt haben. Aber eigentlich sollte das Gesetz doch den Kleingärtnern dienen. Wir fragen jemanden, der sich mit Paragraphen im Kleingartenwesen auskennt. Dr. Norbert Franke, Präsident des Bundesverbandes Deutscher Gartenfreunde e.V. Standort Platanenallee 33 in Berlin-Charlottenburg.
Guten Morgen.
Dr. Franke sitzt in einer prachtvollen weißen Villa von 1905 mit großzügigem Vorgarten, gläserner Eingangstür, Kronleuchter im Empfangsbereich und von deutlich größerem Ausmaß als eine Laube. Mit dem Regierungsumzug war auch der Verband von Bonn nach Berlin umgesiedelt.
Wir sind ja immerhin 4 Millionen Menschen, die zur Organisation gehören, die organisiert sind. Es gibt ja auch darüber noch Kleingärtner.
Dr. Franke ist Chemiker und Biologe, seit 35 Jahren überzeugter Kleingärtner und politisch ausgesprochen aktiv in seiner Funktion als Verbandspräsident. Er verhandelt mit Bundesrat, Bundesregierung und den Fraktionen des Deutschen Bundestages vor kurzem beispielsweise über GEZ- und GEMA-Gebühren für Kleingärtner. Das Gesetz von 1983 wertet er als Meilenstein.
Dieses Gesetz gibt uns einen Kündigungsschutz. Und dieses Gesetz hat einen sogenannten Höchstpachtzins. Und dieser Höchstpachtzins liegt manchmal so ja sehr weit unten, nicht? Also in Brandenburg teilweise bei 8 Cent pro Quadratmeter und Jahr. Also so, dass jeder, der einen Garten möchte, sich den noch leisten kann.
Um die Sache mit dem Bundeskleingartengesetz genau zu verstehen, sollte man nach Ansicht von Dr. Franke ganz tief
eintauchen in die Historie der Kleingärten.
Der Leipziger Schuldirektor Ernst Innozenz Hauschild hatte 1865 nach der Idee des Arztes Dr. Schreber Wiesen mit Beeten eingerichtet. Hier konnten Kinder von Fabrikarbeitern unter pädagogischer Aufsicht spielen und turnen. In der Folgezeit wurden Gärten für Erwachsene ausgegliedert. Ende des 19. Jahrhunderts bekamen auch Arbeiter neben ihrem Lohn eine solch kleine grüne Oase angeboten. Damit wollten Großstädte der zunehmenden Verelendung begegnen. Viele Kinder litten unter Tuberkulose, Rachitis und Unterernährung und hatten darüber hinaus, so eine damalige Untersuchung an Berliner Volksschulen, noch nie einen Frosch oder eine Schnecke gesehen. Über 3/4 der Stadtkinder wussten nicht, was ein Sonnenaufgang ist.
Es war einfach gedacht, die Kinder dieser Zeit, denen es nicht so gut ging, 2 Dinge zu tun. Einmal an frisches Obst und Gemüse zu kommen, aber zum anderen, dass sie ein bisschen spielen konnten in freier Natur. Nicht zwischen Mietshäusern und gepflasterten Straßen, sondern dass man mal im Dreck wühlen konnte.
Neben Obst- und Gemüseanbau hatten viele auch Hühner, Ziegen oder ein Schwein im Schuppen. Zu Kriegs- und Krisenzeiten war das Gold wert. Während des Ersten Weltkrieges flüchteten so viele hungrige Deutsche auf die Parzellen, dass sich die Zahl der Kleingärtner auf 130.000 mehr als vervierfachte. Nach dem Zweiten Weltkrieg diente die Laube auch als Dach über dem Kopf, weil viele Städte zerstört waren.
Die haben sogar noch Scheine von sogenannten Materialscheide. Da hat denn die zuständige Behörde demjenigen einen Schein gegeben, dass er sich wirklich 100 Steine und 3 Balken und 2 Doppeltetraeder, damit er noch einen Anbau machen konnte, um drin zu wohnen.
Da Kleingärten in Krisenzeiten zur lebenswichtigen Versorgung beitrugen, sollten Pächter auch besonderen Schutz genießen. auf Kosten der Verpächter, die ihnen nicht einfach kündigen und oft nur geringste Pachtgebühren berechnen durften. Mit dem Gedanken der Selbstversorgung war es in den folgenden fetten Jahren allmählich vorbei. In den Parzellen wurde gegrillt, geplanscht, gesonnt, Unkraut gezupft, der Gartenzwerg geduscht, ein Springbrunnen mit Goldfischen installiert.
Wenn man so einen Garten hat, kann man froh sein. Also immer frische Luft. Und wenn ich dann nach Hause gehe, dann sind sie erledigt. Da sind sie so müde von der frischen Luft. Fernsehen und so weiter können sie abschminken.
Nicht nachgetane Arbeit ist sehr schön, wenn man zum Garten runterfahren kann. Rasen schneiden, was weiß ich, Blumenpflege. Teil macht ja auch die Frau natürlich. Ja, und dann zusammensitzen mit Nachbarn, in Ruhe ein Bierchen trinken, ein bisschen klönen.
Wenn aber Obst- und Gemüseanbau nicht mehr im Zentrum stehen, dann müssten sie ihr Land auch nicht mehr für ein Apfel und ein Ei hergeben, klagten manche Verpächter. Und sie bekamen recht. Das Bundesverfassungsgericht erklärte 1979 Großteile des bis dahin geltenden Kleingartenrechts für verfassungswidrig und forderte den Gesetzgeber zu einer Neuregelung auf. Verpächter konnten nun nach eigenem Ermessen Kündigungen aussprechen und teilweise utopische Pachtpreise aufrufen. Damit war am 1. April 1983 Schluss. Das Bundeskleingartengesetz trat in Kraft.
Es war ein dauernder Kampf eigentlich um jede Zeile. Aus dem Grund, dass es Leute gab, die haben gesagt, im Endeffekt nutzen Kleingärtner öffentliches Grün privat.
Und das ist nur begrenzt erlaubt. Ein Diskussionspunkt der Verhandlungspartner war daher die Größe der Laube.
Es gab ja welche, die haben 10 Quadratmeter nur vorgeschlagen. Da gab es jemanden, der hat sich dafür stark gemacht. Also Kleingärtner muss nahe in der Situation eines Urmenschen sein. Er braucht nichts, er soll nur hinkommen, seinen Spaten und seine Harke nehmen und soll kleingärtisch tätig sein.
Schließlich einigte man sich auf 24 Quadratmeter. Hauptsache, die Laube wird nicht dauerhaft bewohnt. Um das zu besiegeln, wählte man für den Gesetzestext eine besonders hübsche, aber schwammige Formulierung.
Laube in einfachster Ausstattung.
Nur, wie sieht eine solche aus? Kleingärtner waren, Kündigungsschutz hin, Höchstpachtzins her, verärgert und irritiert.
Stichwort Toilette.
Eigentlich gibt es in der Laube kein Wasser, keine Toilette. Man braucht keine Abwasserbehälter. Aber wer möchte denn heute noch auf diesen berühmten Donnerbalken gehen? Kein Mensch.
Das Gesetz weiß genau, was es will.
Humustoiletten. Das ist Plumpsklo. Plumpsklo mit Rindschrot oder irgendwelchen Verrottungsmitteln. Selbst da gibt es einen Widerspruch. Denn in Trinkwassereinzugsgebieten ist das Benutzen von Humustoiletten nicht statthaft.
Ein kompliziertes Geschäft mit dem Geschäft.
Stichwort Arbeitsstrom.
Es ist gestattet, einen Arbeitsstrom zu haben, der in Form eines Anschlusses im Garten ist, sodass man den Rasenmäher benutzen kann.
Das heißt, kein Strom und damit auch kein Licht in der Hütte. Kein Wasserkocher, keine Kaffeemaschine, keine Mikrowelle. Eigentlich. Hier noch so ein Reizthema.
Stichwort Heckenhöhe.
Dem Gesetzgeber ist es eigentlich völlig egal, ob die 1,25 Meter, die hier festgelegt ist, oder ob das 1,50 Meter wäre. Hinter diesen 1,25 Meter steckt was ganz anderes. Die Tatsache, dass Spaziergänger, Gäste, die durch Anlagen gehen, die Möglichkeit haben müssen, sich an den Pflanzen, an den Farben, an den Blumen, an den Bäumen zu erfreuen. Und wenn die Hecken 2,50 Meter hoch wären, dann würde man durch ein Labyrinth von Kirschwacholder gehen und keiner würde sehen, was dahinter ist.
Und die öffentliche Nutzung der Grünanlagen muss qua Gesetz rund um die Uhr gewährleistet sein. Auch wenn manch kleingärtnerisch nicht aktiver Sonntagsspaziergänger am Image der Parzellenbesitzer kratze. Noch immer werde behauptet,
dass wir die Giftspritzer der Nation sind. Ja, also nach dem Motto, Kleingärtner kaufen alles, was sie an Pflanzenschutzmitteln kriegen können, und schütten es über die Bäume. Also es ist nicht so.
Und noch immer werde gespottet, dass es nur ganz spezielle Menschen sind, die mit Badehose und Hake in einem grünen Heckenkäfig auf moosfreiem Gras vor einem Futterhäuschen sitzen. Klischees, die längst überholt sind, bemerkt die frühere Geschäftsführerin des Bundesverbandes Deutscher Gartenfreunde, Theresia Theobald.
Von außen weiß ich, dass viele Leute das mit dem Image kleinkariert verbinden. Aber man muss mal sehen, was in den Anlagen geleistet wird. Ich finde gerade diese soziale Komponente eine großartige Sache.
Natürlich gibt es sie auch, die Pedanten.
Wenn ich den Rasen mähe, kommt hinterher die Arbeit auf allen Vieren da lang zu schleichen und mit der Schere die Rasenkante zu beschneiden.
Die Schwärmer.
Wenn sie hier im Sommer kommen, wenn die Rosen da blühen und alles, ist ja wunderbar. wirklich.
Die Geselligen?
Ja, wir machen natürlich vereinseigene Feste. Das fängt an mit Karnevalsveranstaltungen, dann geht es über in den Maiball. Erntedank, Sommerfest natürlich ist einer unserer Highlights.
Die guten Nachbarn?
Jeder hilft sich untereinander, ohne große Tram-Tram-Tram. Jeder hilft, wie er kann.
Und auch die Praktiker.
Schlosser, Klempner, Maurer, alles, Installateur, haben wir alles hier selbst.
Dazu gesellen sich zunehmend Akademiker und Geschäftsleute, kreative Schulen- und Lesbenpärchen, Topverdiener. Bezeichnend auch die wachsende Zahl junger Menschen in den Kolonien.
Der Garten ist für mich Meditation. Und wenn ich auch in der Erde grabe oder auch Unkraut ziehe, ist es für mich Entspannung. Ich habe 3 Kinder und ich schaffe es so, wie es klappt und der Rest muss wachsen.
Zwischen 2003 und 2008 waren deutschlandweit 45% der Neupächterfamilien mit Kindern, die ihre Sprösslinge wieder verstärkt an die Natur heranführen wollen.
Da stellt einfach jemand einen Kartoffelsack hin, schmeißt 3 Schippen Erde rein und setzt eine Tomate rein. Und es wird was. Viele junge Menschen tun das, um ihren Kindern zu zeigen, wie etwas wächst und entsteht.
Hinter jedem Parzellentürchen stecke eine individuelle Geschichte, wie die von Elko und Lenko, bei denen Gartenzwerge wohl keinen Fuß auf den gepflegten Rasen setzen dürften.
Ja, na gut, die Gartenzwerge ist nicht unbedingt auch nicht so mein Ding, das haben wir auch nicht. Gott sei Dank haben nicht alle den gleichen Geschmack.
Auch Kleingartenparagraphen und Regeln bestimmen nicht ihren Tag.
Ich nehme mal an, die gibt's theoretisch, aber es kennt sie keiner so genau. Wo kein Kläger ist, ist kein Richter, ne?
Elke ist 65 Jahre alt. Der Garten ist ihr zweites Zuhause. Seit 1952. Sie war 5 Jahre alt, als ihr Vater ihn in der damaligen sowjetischen Besatzungszone übernommen hatte.
Damals war das noch so, dass sehr viele ehemalige Westberliner dann irgendwie nicht mehr hier raus durften. Und die Schwester meiner Mutter kannte jemanden, der hier 2 Grundstücke hatte. Und der sich bemüht hat, jemanden zu finden, der das in Ordnung hält, dass es nicht verkommt und nicht durchregnet und so weiter. Und das haben die gepflegt für den eigentlichen Westberliner Besitzer.
Die Siedlung liegt zwischen Wald und See. Von ihrem Fenster aus blickt Elke direkt auf das zugefrorene Wasser. Der Geruch, die flirrende Hitze, das Gequake der Enten, eine Tour mit dem Ruderboot bei Sonnenuntergang. All diese unbeschwerten Kindheitserinnerungen sind für sie fest mit diesem Ort verknüpft.
Ja, na sicherlich. Als wir ganz jung waren, sind wir auch nachts nackend baden gegangen, weil es warm war. Also ich muss mal sagen, früher war es hier auch so heiß, dass wir abends draußen gesessen haben im Garten und alle hatten die Füße in einer großen Waschwanne mit kaltem Wasser, weil was immer aus dem Schlauch weiterlief, weil es wirklich kaum zu ertragen war. Ja, hier.
Dann trat oder besser tanzte Lenko in ihr Leben, den sie mit ihrer Liebe zum Garten infizierte.
Wir kamen schon verliebt auf diese Siedlung. Wir haben uns kennengelernt während unserer Tänzerlaufbahn.
Sie waren Tänzer an der Komischen Oper in Berlin. An Feiertagen und Wochenenden, am frühen und am späten Abend, nachdem sie vor vollbesetzten Zuschauerrängen Schwanensee aufgeführt hatten und anschließend im Applaus baden konnten, zog es sie besonders hierher.
Wir sind manchmal nachts nach der Vorstellung so, dass wir erst um 1 hier ankamen, wenn es anstrengend war, und sind hier raus und haben gesagt, so, jetzt ist Urlaub, 2 Tage.
Ob neue oder alteingesessene Pächter, das Bundeskleingartengesetz kommt allen in Zeiten zunehmender Immobilienspekulationen besonders zugute. Mittlerweile schleichen tatsächlich Kontrolleure durch die Siedlungen, in der Hoffnung, etwas Rechtswidriges zu entdecken und eine Schließung gut gelegener Kolonien zugunsten von Bauprojekten zu bewirken. Daher mahnt Dr. Franke auch, nicht an dem Gesetz zu rütteln.
Kleingärtner haben ein Sozialgesetz bekommen, was ein Sondergesetz ist. Und dieses Gesetz ist 4 Jahre diskutiert worden, bevor man es dann endlich verabschiedet wird. Und das sollten Sie einfach behalten, weil daraus eine Form der Sicherheit erwächst. Und das ist das Entscheidende, ja, dass man das nicht aufs Spiel stellen soll. Wenn hier auch meine eigene Pächter kommen und sagen, bist du doof, warum habe ich da keinen Schuppen? Aber das liegt dem Menschen nicht, er will immer ein bisschen mehr.
Bei besonderen Wünschen, sagt er augenzwinkernd, könne man ja mal mit den Politikern vor Ort über Sondergenehmigungen sprechen. Das Gesetz lasse doch jede Menge Interpretationsspielräume.
Im Zeitzeichen erinnerte Susanne Rabsal an den Erlass des Bundeskleingartengesetzes am 28. Februar 1983. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.